Ein Mann ging zum Arzt und ließ sich untersuchen. Er sagte, er hätte so Schwierigkeiten. Die Arbeiten fielen ihm so schwer und er wüsste in Wirklichkeit nicht, was ihm so fehle. Er sagte, bitte untersuchen Sie mir mal. Dann hat der Arzt das getan, hat ihn untersucht. Dann sagt der Mann, und bitte jetzt sagen Sie mir ganz einfach, was los ist, im Deutsch, sodass ich das verstehen kann. Da hat der Arzt ihn untersucht und dann schließlich sagt er, gut, ich stelle fest, Sie sind stinkvoll, das ist Ihr Problem. Da sagt er, gut, jetzt sage mir das auch noch in medizinische Worte, sodass ich meine Frau es sagen kann. Ich komme ja aus Kanada und da musste ich hier in Deutschland nochmal etwa die Sprache lernen. Naja, das ging so einigermaßen, aber ich kenne viele, die auch haben diese Mühe gehabt. Und ein Mann, der war auch in einem fremden Land und da wollte er wenigstens in ihrer Sprache diese Leute begrüßen. So hat er sich eingeübt. Guten Abend, Damen und Herren. Aber ehe er aufging, hat er vergessen, wie sagt man Damen und Herren. Auch das ist kein großes Problem. Er wusste, wo die Toiletten wären. So dachte er, wir schnell nochmal gehen und nochmal lesen, was geschrieben steht. Da kam er auf und begrüßte das Volk. Und die guckten ihn mal ein bisschen komisch an. Er probierte das zweite Mal und wiederum keine besondere Reaktion. Zum dritten Mal, dann lachten einige. Später fragte er dem Übersetzer, warum haben die Leute gelacht? Und sagte er, du hast gesagt, guten Abend, Besenkammer und Wasserklosett. Ich bin jetzt in Sandkrug für die nächsten 2 Tage und habe eben gehört von einem Mann, der ist von Sandkrug nach München gereist. Und als er in München war, hatte er einen Mann kennengelernt und dann sprachen sie so miteinander. Da sagte auf einmal dieser aus München, ja, wo kommst du denn her? Oh, ich komme aus Sandkrug. Sandkrug? Habe noch nie davon gehört. Ist es irgendwie in der Nähe von China? Ach, sagte der Mann, ich glaube, es muss sein, denn wir haben einen Chinesen, der bei uns arbeitet und der geht immer nach Hause zum Mittagessen. Also es wird in der Nähe von China sein. Wisst ihr, wir brauchen auch eine gewisse Motivation. Und ich habe eine Geschichte. Ein Mann ging, wenn er nach Hause ging von der Arbeit, ging er immer über den Friedhof. Und eines Tages war ein neues Grab da, das wusste er nicht. Und als er über den Friedhof ging, fällt er rein. Er probiert rauszuspringen und das geht nicht. Endlich setzte er sich in der Ecke und sagte, gut, ich werde jetzt warten bis morgen früh. Da wird mich bestimmt jemand raushelfen. Als er in der Ecke saß, auf einmal kommt ein Betrunkener vorbei und fällt auch rein. Und er versucht rauszuspringen. Und auf einmal sagt der Mann in der Ecke, weißt du, du wirst es nicht schaffen. Ich habe es auch nicht geschafft. Aber dann hat er es geschafft. Das war Motivation, als er die Stimme da hörte. Naja, ich wurde gefragt, eben zu erzählen über Erfolg. Ich war dann sogar in einer Bibelschule, da wollte der junge Mann eine Geschichte haben für seine Predigt über Erfolg. Ich sagte, weißt du, ich hörte von einem Mann im Süden von USA und er stand auf der Ecke, lehnte gegen einen Lampenposten und hat seinen Finger geknipst. Steht und knipst seinen Finger. Da kommt einer und sagt, was tust du da? Weil der war so beschäftigt und seine wichtige Aufgabe, er hat nicht geantwortet. Komm, sag mir doch, was machst du da? Der wollte nicht antworten. Hör mal, wenn du es mir nicht sagst, dann werde ich dir eins im Gesicht knallen. Oh, sagt er, ich halte die Elefanten weg. Die Elefanten? Mensch, du bist ja verrückt. Es gibt keine Elefanten innerhalb von 3000 Kilometern. Oh, sagt er, siehst du, wie erfolgreich ich bin? Ich war in der Schweiz jetzt im Frühjahr und habe einen Mann besucht. Und das ist ja so in der Schweiz, dass man oft an der Ampel ein Schild hat und sagt, bitte Motor abstellen, wegen der Abgas und so weiter, Weltverschmutzung. Da sagte, hat er sein Auto abgestellt und dann wollte er es wieder anlassen und dann wollte er es nicht. Und hat probiert und probiert. Aber hinter ihm hat immer gehupt und sein Auto wollte nicht anspringen. Schließlich ging er raus und ging zu dem Mann hinter ihm und sagte, hör mal, könntest du mal probieren, steig du mal bei mir im Auto und seh, ob du das vielleicht am Laufen bekommst. Während du das tust, werde ich für dich hupen. Es ist so die Frage manchmal, wann ist die Zeit um? Ein Mann, auch wieder in den USA, hatte einen Schein gemacht zum Fliegen, einen Fliegerschein, und wollte gerne seinen Freund mitnehmen. Und sein Freund sagt, nein, ich fliege nicht mit. Ach komm doch, du bist doch Christ, ja. Du weißt doch, dass du stirbst, dass du in den Himmel kommst, ja, das weiß ich auch. Du weißt doch, dass du erst dann stirbst, wo deine Zeit um ist. Ja, das weiß ich auch. Da flieg doch mit. Nein, ich fliege nicht mit. Da sagt er, warum nicht? Er sagt, ich weiß, ich bin ein Christ. Ich weiß, dass ich in den Himmel komme, wenn ich sterbe. Ich weiß, dass ich erst sterbe, wenn meine Zeit um ist. Aber ich weiß nicht, wann deine Zeit wird um sein. Ich komme sonst gerade von Ostfriesland, aber ich bin ein bisschen vorsichtig. Man muss immer aufpassen, dass man nicht gerade irgendwie eine besondere Gruppe auswählt. Deshalb sage ich lieber ein Kanadier, oder weißt du dann, ich will niemanden beleidigen. Aber diese drei Kanadier wurden rausgesandt und die sollten einen Zaun bauen für die Rinder. Die sollten die Pfähle einschlagen. Da kamen sie abends nach Hause und da sagte der Chef, na, wie ist es heute ergangen? Oh, sagte der Erste, ich habe 28 Pfähle eingeschlagen. Der Zweite sagte, ich habe 26 Pfähle. Und der Dritte sagte, ich habe 13 Pfähle eingeschlagen. Ja, sagte man, das verstehe ich nicht. Der 28, der 26 und du nur 13? Ja, sagte er, du solltest aber sehen, wie viele die anderen haben lassen, rausstecken. Drei waren in der Wüste mit dem Auto. Und auf einmal geht das Auto kaputt und dann haben sie sich überlegt und sagen, es hat wahrscheinlich keinen Zweck, mit diesem Auto können wir nicht weiterfahren. Da haben sie gedacht, gut, wir müssen laufen. Ein jeder von uns wird einen Teil vom Auto mitnehmen. Der Erste sagt, gut, ich nehme den Kühler mit. Dann haben wir wenigstens was zu trinken, wenn wir Durst haben. Die anderen beiden meinten, eine gute Idee. Der Zweite sagt, ich nehme eine Radkappe mit. Wenn man etwas will schießen, dann können wir es wenigstens braten. Ja, sagt die anderen beiden, eine gute Idee. Der Dritte sagt, ich nehme die Tür mit. Wenn es mal heiß wird, kann man wenigstens das Fenster aufmachen. Ich hörte von einem Ehepaar, es gibt ja manchmal diese Worte, nicht? Die sind ein bisschen Fremdworte, die man nicht so gut kennt. Und dieses Ehepaar ging in einem Saal hinein. Dann sagte der Mann zu seiner Frau, ach, die Akustik hier ist aber sehr schlecht. Ach, sagte die Frau, indem du das jetzt erwähnt, kann ich es auch riechen. Das sind so die Fremdwörter, nicht? Eine Frau in den USA hatte einen neuen Mercedes. Und jetzt suchte sie irgendeine Parklücke beim Supermarkt, aber alles war voll. Und auf einmal merkte sie, einer wurde gerade rausfahren. Ach, dachte, da werde ich da schnell reinfahren. Aber ehe sie da reinkam, kam ein Junge mit seinem Porsche und fuhr gerade vor ihr da rein. Und er steigt aus seinem Wagen raus und lächelt und sagt, es ist doch gut, wenn man jung und flink ist. Und sie hat ihren Mercedes Gas gegeben und ist ihm in den Porsche reingefahren, öffnet das Fenster und sagt, ja, aber auch gut, wenn man alt und reich ist. Manchmal geht es um Bibel auslegen. Es waren zwei Männer, die haben sich heftig gestritten. Und auf einmal gibt der eine dem anderen eins an der Wange und zitiert den Vers, wenn du eins an eine Seite bekommst, sollst du die andere auch hinhalten. So hat er die andere auch hingehalten. Und dann ist er auf den Gegner gesprungen, hat ihm angefangen zu verprügeln und zitierte zu der Zeit, gib und so wird es dir gegeben werden. Da standen zwei Männer dabei und da fragte der eine dem anderen, na, was tun die Leute? Oh, er sagt, die legen sich nur untereinander die Bibel aus. Wisst ihr, in Wirklichkeit glaube ich, dass auch der Herr Jesus Humor hat. Ich finde in der Bibel viele Dinge, wo ich einfach sagen muss, der Herr Jesus hat auch Humor. Ich werde eine Geschichte lesen und ich werde jetzt lesen aus dieses Hoffnung für alle. Ich finde, die Sprache ist sehr klar zu verstehen und werde dann versuchen, diese Geschichte zu lesen in Lukas Kapitel 14. Es ist ja interessant, dass der Herr Jesus oft eingeladen wurde, er war jetzt auch eingeladen zum Essen und hat dann mit denen gesprochen und hat eben einmal gesagt, wenn du eingeladen wirst, dann sitz nicht ganz vorne. Da kommt vielleicht noch ein höherer Gast und dann muss ich zu dir sagen, geh und sitze hinten, da wird der andere Gast eben da vorne hingesetzt. Jesus sagt auch wiederum, wenn du Leute einlädst, sollst du eben die Armen und die einladen, die einem nicht wieder einladen können. Und dann, um das zu erklären, und als ein Gast dann fragte, und sagt, was für ein Glück muss das sein, zu Gottes Fest eingeladen zu werden. Und dann antwortete Jesus mit einer Geschichte. Ein Mann bereitete ein großes Festessen vor, zu dem er viele Gäste einlud. Als alles fertig war, schickte er seinen Boten zu den Eingeladenen. Alles ist vorbereitet, kommt. Aber niemand kam. Jeder hatte auf einmal Ausreden. Einer sagte, ich habe ein Grundstück gekauft, das muss ich unbedingt besichtigen. Bitte entschuldige mich. Ein anderer, es geht leider nicht. Ich habe mir 5 gespanne Ochsen angeschafft, die muss ich jetzt ansehen. Ein dritter entschuldigte sich, ich habe gerade geheiratet, du wirst verstehen, dass ich nicht kommen kann. Der Bote kehrte zurück und berichtete alles seinem Herrn. Der wurde sehr zornig. Gehe gleich auf die Straßen, auf alle Plätze der Stadt und hole die Bettler, Krüppel, Lahmen und Blinden herein. Der Bote kam zurück und berichtete, es sind viele gekommen, aber noch immer sind Plätze frei. Geh auf die Landstraßen, befahl der Herr, und bringe her, was du finden kannst. Jeder ist eingeladen. Mein Haus soll voll werden. Aber von denen, die ich zuerst eingeladen habe, wird keiner auch nur einen einzigen Bissen bekommen. Ich habe jetzt vorher einfach Geschichten erzählt, hauptsächlich zum Lachen. Der Herr Jesus hat eben, wie ich hier lese, schon etwas Humorvolles erzählt, aber nicht hauptsächlich, dass Leute lachen sollten, sondern er wollte eine ganz besondere Wahrheit klar darstellen. Jetzt sagt er von einem Mann, der macht ein großes Festessen. Und hat er viele eingeladen. Ich glaube, dieses Essen stellt eben eine Einladung des Herrn vor. Und ich würde das vergleichen mit dem Heil. Das heißt, wenn jemand ein Gotteskind wird, wenn jemand wiedergeboren wird. Und das gibt sowas, eine Entscheidung, die man treffen muss. Und so hat er sie eingeladen. Und hat sogar gesagt, als sie rausgingen, um zu sagen, dass sie kommen sollten, sagten sie, alles ist vorbereitet. Man würde meinen, wenn man so die Entschuldigungen liest, dass man vielleicht hätte man etwas mitbringen sollen. Aber das sagt, nein, kommt, alles ist vorbereitet. In Wirklichkeit wird das Christentum hier mit einem Fest verglichen. Und dann kommen hier allerhand Entschuldigungen. Und wenn ich so die Entschuldigungen einmal lese, der erste, der da sagt, ich habe ein Grundstück gekauft, hatte schon gekauft, jetzt wollte er das besichtigen. Ich bin mich ganz sicher, dass du nicht auf diese Weise handeln würdest. Ehe du dich ein Grundstück kaufst, würdest du das besichtigen wollen. Und das sagt hier eben, es war ein Abendmahl. Also in einer Übersetzung wenigstens, der Gedanke ist, dass es am Abend gegeben wurde. Und am Abend ist sowieso nicht eine gute Zeit, um ein Grundstück zu besichtigen. Also, so sagte er, ich habe schon gekauft, jetzt will ich es besichtigen. Wenn er sowieso schon gekauft hat, dann ist ja das dumm, dass man deshalb noch ein Abendmahl verpasst. Wenn er das schon gekauft hat, könnte er auch noch mal einen Tag warten und erst noch mal an dem Abendmahl teilnehmen. Aber Jesus sagt, er hat sich einfach entschuldigt. Er ist nicht gekommen. Und dann haben wir der zweite, der sagt, er hat 5 Joch Ochsen gekauft. Fast Großeinkauf, nicht? 5 Joch auf einmal. Und hat sie nicht mal ausprobiert. Ich weiß nicht, ob wir hier irgendjemand haben oder ob du, der da zuhörst. Ich denke, da werden so manche hier vielleicht sogar im LKW zuhören. Ich weiß nicht, ob du je hast mit Ochsen zu tun gehabt. So, in Wirklichkeit gefahren habe ich sie nicht auf dem Lande. Ich habe nicht damit gearbeitet, aber wir hatten viel Vieh zu Hause in Kanada, wo ich war. Und wir hatten auch manchmal solche, die wurden einfach störrisch, da konnte man nicht viel anfangen. Und die sich hinlegten, mein Vater hat interessante Geschichte erzählt, weil er hat früher mit Ochsen gearbeitet. Jetzt hat der Mann 5 Joch gekauft, hat sie nicht mal ausprobiert und sagt, deshalb kann ich nicht kommen und essen. Auch wieder dumm. Und auch dumm, dass abends jetzt noch schnell mal gehen, abends diese Ochsen auszuprobieren. Ich glaube, ihr könnt sehen, welche eine törichte Ausrede. Aber der dritte, der war noch der dümmste, nicht wahr? Der hat gesagt, ich habe eine Frau genommen. Und er hat nicht mal gesagt, bitte entschuldige mich. Er sagt, ich kann einfach nicht kommen. Interessant, nicht? Welche Frau geht nicht gerne zu einem Abendmahl? Meine Frau geht gerne. Hat nur immer das Problem, welches Kleid soll ich anziehen, nicht? Immer eine große Frage. Aber dieser Mann sagt, unmöglich, ich kann nicht kommen. Ich habe gedacht, vielleicht hat er eine Köchin geheiratet, die so gut kochen könnte, dass er nicht kommen wollte. Ich hörte mal von einem Mann, der sagte zu seiner Frau, ich kann es nicht verstehen, wie Gott hätte können eine Frau so hübsch machen und doch so dumm. Und sie sagte, das kann ich erklären. Er hat mich hübsch gemacht, auf dass du mich heiraten würdest, und mich dumm, auf dass ich dich heiraten würde. Aber ich weiß nicht, was wohl der Grund war. Aber jetzt sagt Jesus, wenn die sowieso nicht kommen wollen, dann geht auf die Landstraßen. Ich habe vor, dass diese Kassetten oft sollen gehört werden auf der Landstraße. Du bist gemeint, der du jetzt gerade an dem Steuer sitzt und hörst jetzt diese Kassette. Ich bin jetzt auf der Landstraße gegangen und Jesus lädt dich ein. Vielleicht gehst du nicht zur Kirche, es gibt ja viele, die gehen nicht. Aber jetzt hörst du die Einladung. Was ist die Einladung? Der Herr, Gott selber, hat ein großes Fest vorbereitet und er lädt ein. Und hier das Wort, was mir so gut gefällt, es sind noch immer Plätze frei. Man kann noch kommen, man kann beim Fahren kommen, man braucht nur den Herrn anzurufen und zu sagen, Herr, ich möchte auch einen Platz an deinem Tisch reservieren. Aber warum hat Jesus dies erzählt? Ich glaube, der Grund ist so, dass jede Entschuldigung, die man je gibt, dass man das Heil nicht annimmt, ist genauso töricht wie diese Entschuldigung. Jemand hat einmal gesagt, dass man kann durch Entschuldigungen, das kann einem aus dem Himmel heraushalten, aber es kann einem nicht aus der Hölle rauskriegen. Eine gute Gedanke. Die Entschuldigungen, ich komme nicht. Ja, vielleicht sind das nicht deine Entschuldigungen gewesen, aber vielleicht ist es etwa so, dass jetzt, indem du darüber nachdenkst, du weißt, du solltest schon eine Entscheidung treffen, dann kommt immer wieder die Frage, was werden meine Freunde sagen? Vielleicht das, was uns am meisten zurückhält. Aber wisst ihr was? In Wirklichkeit sind das keine wahren Freunde, die einem abhalten wollen von dem allergrößten Geschenk, was es überhaupt gibt. Denkt mal, was das bedeutet, Friede mit Gott zu haben. Denkt mal, was das bedeutet, eine Heimat im Himmel zu haben. Denkt mal, was das bedeutet, eben die ganze Schuld, die ganze Sünden abgenommen bekommen zu haben. Und das ist genau, wovon diese ganze Geschichte spricht. Ich weiß, für mich war das auch ein ganz großes Problem. Was werden meine Freunde sagen? Und ich weiß noch, wie ich zu der Zeit mit 17 Jahren, mit 16 kam ich zum Glauben, mit 17 Jahren wurde ich da in der Öffentlichkeit getauft. Meine Freunde hatten ihren Spott, ah, da geht der fromme Klassen. Aber das war eine sehr gesunde Sache. Denn ich habe später oft gemerkt, das waren keine richtigen Freunde. Die wollten nicht das Beste für mich. Die wollten nur, dass ich mit ihnen mit weitermachen sollte. Und deshalb kann ich sagen, meine Lieben, sei vorsichtig. Die Freunde, die das Beste nicht für dich haben wollen, sind keine richtigen Freunde. Aber oft ist das, was einem zurückhält. Das Zweite, was einem manchmal zurückhält, ist eben, kann man wirklich als Christ froh sein? Kann der Herr Jesus uns wirklich befriedigen? Das war auch wieder ein großes Problem bei mir. Ich dachte, wenn ich in der Welt bleibe, ach, dann kann ich das Leben genießen. Aber wisst ihr was? Das stimmt nicht. Ich habe das probiert. Und dann war es so viel anders, als ich nach Hause kommen konnte. Ich war sogar 3 Jahre Soldat. Und da wurde so ganz anders gelebt. Aber Gott sei Dank, es waren ein paar. Wir kamen zusammen, wir haben gesungen, wir haben Bibelstudien gehabt, wir hatten gebetet. Und wenn ich dann zurückging in den Baracken, dann konnte ich eben mit gutem Gewissen schlafen gehen, während die anderen, die dann spät heimkehrten, das nicht tun könnten. Gott hat in Wirklichkeit mich befriedigt durch Jesus Christus und deshalb so wichtig. Gestern oder vorgestern, wie ich sagte, waren wir im Gefängnis. Das hat mich sehr bewegt. Ein Mann, der sagte, der war betrunken und hat einen umgebracht. Und er sagt, ich gehe jede Nacht mit diesem Bild ins Bett. Dem habe ich umgebracht. Er kann es nicht loswerden. Er hat noch nicht, soweit ich feststellen kann, die Vergebung des Herrn Jesus angenommen. Aber, kann ich vorstellen, hat auch gemeint, jetzt kann ich das Leben genießen, trinken und tun, was ich will. Und da hat es ihm hingeführt. In Wirklichkeit wurde mir gesagt, dass von den Gefangenen da 60% aller wegen Alkohol da drin sitzen, was das angestiftet hat. Und doch haben sie eines Tages gemeint, so kann man das Leben erst richtig genießen. Christsein kann einem nicht befriedigen. Aber es ist ein Falsch, es ist ein Betrug. Der Teufel will unser Leiber verderben. Und der Herr will uns Friede schenken. Jemand hat es mal so gesagt. Die Welt ist rund, das Herz ist in etwa dreieckig und die runde Welt kann das dreieckige Herz nicht füllen. Die Ecken bleiben immer leer. Nur die Dreieinigkeit Gottes kann das Herz richtig befriedigen und füllen. Und wiederum, das dürfte ich erleben. Und deshalb ist es schon gut, dass man sich mal die Frage stellt, was ist in Wirklichkeit das Leben? Das fragt auch einer im Gefängnis. Ich sagte, was ist das Wichtigste für dich hier im Gefängnis? Er sagt, das Erste, die Entlassung. Aber das Zweite, es ist der Sinn des Lebens. Interessant, nicht? Ich hatte ein gutes Gespräch mit ihm. Ich glaube, er hat den Herrn Jesus angenommen. Wisst ihr, ich bin so froh, dass ich auch kann in solche Plätze gehen. Egal, wo ich gehe, dies ist eine frohmachende Botschaft. Und wer bereit ist, sich zu beugen und das anzunehmen, kann die Befriedigung und die Freude erfahren. Ich war mal in einer Schule, ich bin in vielen Schulen gewesen, in meinem Leben, in meiner Arbeit hier in Deutschland. Und es waren so 18-Jährige. Und als ich so sprach über die Freude, die der Herr Jesus gibt, dann hob ein 18-jähriges Mädchen ihre Hand und sagte, ja, aber Herr Klassen, ich bin ganz glücklich. Ich sage, ja, das kann ich verstehen. Aber wie ist es, wenn Sie an den Tod denken? Oh, sagt sie, dann geht mir so ein Schatten durch mein Glück. Dann bin ich nicht mehr glücklich. Und das ist ja die Sache, nicht? Du und ich, wir müssen eines Tages vor Gott stehen. Und deshalb auch die Frage, ist das, was ich jetzt tue, bin ich wirklich zufrieden? In Bielefeld kam ein Mädchen, sagte, ich hasse die Bibel. Ich will nicht den Willen Gottes tun. Ich will meinen eigenen Weg gehen. Das war am Anfang der Woche. Ich war eine ganze Woche da. Den letzten Tag kam sie wieder und ganz gebrochen. Sie sagt, jetzt habe ich nur mal eine Frage. So haben sie es gelebt. Sie wollten nicht Gottes Wille tun. Hat es ihnen befriedigt? Nein, sagt sie, war todunglücklich und hat sich gebeugt. Weißt du, Gott will uns nicht unglücklich machen. Gott will uns in Wirklichkeit Freude schenken. Jesus kam nicht von einem Himmel, wo nur Freude herrscht, um uns hier traurig zu machen, sondern er ist gekommen, um uns glücklich zu machen. Und deshalb ist das auch wieder eine Lüge des Teufels, wenn er sagt, Christsein ist ein trauriges Dasein. Vielleicht noch ein dritter Grund. Und das ist immer so, es hat ja noch Zeit. Ich brauche jetzt noch nicht zu kommen. Und vielleicht denkst du auch so. Vielleicht denkst du sogar, ich will auch nicht so, wie ich jetzt bin, sterben. Aber es hat noch Zeit. Aber man weiß ja nicht. Ich habe oft gedacht, wenn ich so die Straßen entlang fahre, dann sehe ich einen Unfall, dann denke ich, die Leute haben bestimmt nicht damit gerechnet. Sind losgefahren, haben gedacht, alles wird gut gehen. Und auf einmal so ganz plötzlich kommt der Tod. Wir wissen nicht. Und deshalb ist es eine Lüge des Teufels, wenn er sagt, warte bis morgen. Gott sagt heute und der Teufel sagt morgen. Ich nahm zwei Anhalter mit, ich tue das sehr oft. Die waren 14 und 17 Jahre alt. Ich habe ihnen das Evangelium verkündigt, habe sie zu einer Entscheidung aufgefordert. Da sagte ich, ach Jungs, ihr seid noch so jung. Warum wartet ihr nicht noch 20 Jahre? Dann seid ihr 34 und 37. Dann sagte der Ältere zu mir, ja, aber Herr Klassen, ich weiß gar nicht, ob ich noch 20 Jahre leben werde. Nein, sagt, das weiß ich auch nicht. Machen wir es mal 15 Jahre. Eine gewisse Stille und sagt, nein, ich weiß auch nicht, ob ich 15 Jahre leben werde. Nein, ich sage, das weiß ich auch nicht. Wie wäre mit 10 Jahren? Die gleiche Antwort. Mit 5 Jahren? Mit 2 Jahren? Immer die gleiche Antwort. Sag, Jungs, wann meint ihr, dass ihr euch bekehren solltet? Dann sagte der gleich, jetzt. Ja, ich wollte dir das sowieso sagen. Wenn du mir das sagst, ist es noch besser. Aber ist das nicht richtig? Man weiß nicht, wie lange. Spurgeon, der Prediger, ging eines Tages vorbei. Da waren eine Gruppe Männer, die arbeiteten. Und der eine hat viel geflucht. Und dann sagt Spurgeon zu dem, hör mal, ich gebe dir 5 Pfund, wenn du versprichst, nie zu beten. Er ging nach Hause und sagte seiner Frau, ich habe noch nie so leicht 5 Pfund verdient. Na wie? Oh, ich habe versprochen, nie zu beten. Oh, sagt die Frau, weißt du, was du versprochen hast? Meinst du das wirklich ernst? Und dann hat es ihm ein bisschen zugeredet am nächsten Tag. ging er und brachte die 5 Pfund zurück. Man weiß nicht, wie lange, aber dieser Weg ist noch offen. Heute darf man noch beten. Heute darf man noch kommen. Und deshalb auch diese Kassette. Ich möchte dich ermutigen, einfach in deinem Herzen mal zu sagen, Herr, ich komme zu dir. Ich weiß nicht, ob ich hier unter uns Bauern habe oder nicht, aber als ich in Ostfriesland war, also dann sagte mir jemand, die haben beobachtet, wie man so die Telefondrähte oben so angemacht habe. Da sagte der andere zu dem Freund, sagt, weißt du, meine Kühe werden da unten durchgehen. Naja. Ich hörte von einem Chinese und von einem Jude. Die standen zusammen und warteten auf den Zug. Und dann geht der Jude und knallt dem Chinese eins. Dann sagt der Chinese, aber warum? Oh, sagt der Pearl Harbor. Das waren ja die. Sagt, das waren nicht die Chinesen, das waren die Japaner. Oh, sagt der Japaner, Chinese, Koreaner, Filipinos, alles gleich. Standen sie ein bisschen länger, dann ging der Chinese und knallte dem Jude eins. Dann sagt der Jude, warum? Oh, sagt er, Titanic, die Titanic. Sagt, was haben wir Juden mit der Titanic zu tun? Oh, sagt er, Rosenberg, Goldberg, Steinberg, Weinberg, Eisberg, alles gleich. Mir wurde auch gesagt, dass, jetzt will ich sagen, lieber in Kanada, dass die Leute da stehen am Fenster und lächeln, wenn es draußen donnert und blitzt. Dann wurde ihnen gefragt, warum tut ihr das? Oh, sagte sie, ich glaube, wir werden fotografiert. Ich habe bestimmt gehört von dem, der nach Hamburg fuhr. Mir wurde dies in Ostfriesland erzählt, so kann ich das eben auf diese Weise weitergeben. Nicht? Der fuhr nach Hamburg und hat ein Auto gekauft. Und gerade als er wegfahren wollte, dann sagte der Auto, der Verkäufer sagte, es tut mir sehr leid, aber der Rückgang geht nicht in diesem Auto. Oh, sagt Ostfriese, es ist nicht schlimm. Ich habe sowieso nicht vor, zurückzukommen. Ich habe schon mal dieses erzählt, dass ist eben auch interessant von diesen 2 Männern, der Amerikaner und der Kanadier, die von einem Bär gejagt wurden. Dann sagt der Kanadier, was bin ich dankbar, dass ich meine Laufschuhe anhabe. Oh, sagt der Amerikaner, du kannst sowieso nicht schneller laufen wie ein Bär. Nein, sagt er, das brauche ich auch nicht. Ich brauche nur schneller zu laufen wie du. Ich hörte von einem, der wollte seinen Namen verändern. Dann ging er zu dem Amt und sagte, er wollte gerne seinen Namen verändern. Oh, sagt der Mann, wie heißen Sie jetzt? Oh, sagt er, ich heiße Heinrich Stink. Oh, sagt er, kann ich schon verstehen, wenn man so einen Namen hat. Wie möchtest du den verändern? Oh, sagt er, Harry Stink. Ich hörte von jemand, der hat seine Filme weggeschickt und da wurde er ganz ungeduldig. Er sagt, die kommen nicht und die kommen nicht zurück. Dann fragt ihm der andere, naja, wo hast du die hingeschickt? Na, sagt er, in den Entwicklungsländern, sicherlich. Wir haben manchmal in Kanada sehr kaltes Wetter. Und es war auch so, Sonntagmorgen, furchtbar viel Schnee und das Wetter war furchtbar kalt. Und der Prediger war in der Gemeinde und wartete, ob irgendjemand kommen würde. Und tatsächlich ein Bauer kam. Dann sagte der Prediger zu dem Bauer, was meinst du, sollen wir einen Gottesdienst haben? Ja, sagte er, weißt du, es ist so. Ich habe Rinder und wenn ich rausgehe, die Rinder zu füttern und es kommt nur eine Kuh, dann füttere ich die Kuh. Gut, sagte der Prediger, dann machen wir einen Gottesdienst. Er hat den ganzen Gottesdienst gehalten und nach der Stunde fragte er den Bauer, na, was denkst du davon? Oh, sagte er, wenn nur eine Kuh kommt, dann gebe ich nicht die ganze vor. Ich habe auch gehört von einem Ort, ich will nicht sagen wo, da wurden die Kirschenkerne gesammelt. Da hat jemand gefragt, ja, warum macht ihr das dann, die Kirschenkerne? Oh, sagte, wir haben vor, ein Kernkraftwerk zu bauen. Weißt du, jetzt werde ich eine Geschichte lesen aus der Bibel. Und eine Geschichte, die der Herr Jesus erzählt hat. Und das ist nämlich aus Lukas 15. Und da in dieser Geschichte ist erstens mal, haben viele Leute sich beklagt, weil Jesus, wie es hier in dieser Übersetzung sagt, er hat sich zu viel mit Gesindel aufgehalten. Und das war ihnen nicht recht, dass er sogar mit ihnen an einem Tisch saß. Da hat Jesus gesprochen und gesagt von einem Mann, der hatte 100 Schafe. Eins geht in der Erde und der Hirte geht raus und sucht es, bis es gefunden hat. Und dann ruft seine ganzen Nachbarn zusammen und sagt, euch mal, freut euch, ich habe mein Schaf gefunden, welches in der Erde gegangen ist. Und er sagt es weiter, und so ist im Himmel Freude, wenn ein verlorener Sünder zu Gott umkehrt. Interessant, Gott kümmert sich um den einzelnen Personen. Das zweite Gleichnis, was Jesus hier in Lukas 15 erzählt, ist von einer Frau, die hatte 10 Silbermünzen und eins verloren. Und sie ruft die Nachbarn und sie suchen, bis sie es endlich gefunden haben. Und dann hat sie sich gefreut und sie alle zusammengerufen, um darüber zu frohlocken. Und dann sagt es, genau so freuen sich auch die Engel Gottes, wenn ein einziger Sünder zu Gott umkehrt. Indem du das heute so hörst, dann ist die Frage, bist du bereit, zu Gott umzukehren? Die Engel warten darauf, die freuen sich, Gott wartet darauf, Jesus wartet darauf. Aber dann gibt der Herr noch eine weitere Geschichte. Und die möchte ich lesen. Ich habe wiederum diese Übersetzung. Und das ist die Hoffnung für alle. Scheint das ein bisschen klarer zu sagen. Ich hoffe, dass du diese Geschichte gut verstehen kannst. Ein Mann hatte 2 Söhne, erzählte Jesus. Eines Tages sagte der Jüngere zu ihm, Vater, ich will jetzt schon meinen Anteil am Erbe an ausbezahlt haben. Da teilte der Vater sein Vermögen unter ihnen auf. Nur wenige Tage später packte der jüngere Sohn alles zusammen, verließ seinen Vater und reiste ins Ausland. Endlich konnte er sein Leben in vollen Zügen genießen. Er leistete sich, was er wollte, bis er schließlich keinen Pfennig mehr besaß. Zu allem Unglück brach in dieser Zeit eine große Hungersnot aus. Es ging ihm sehr schlecht. In seiner Verzweiflung bettelte er so lange bei einem Bauern, bis er ihn zum Schweinehüten auf die Felder schickte. Oft quälte ihn der Hunger so, dass er froh gewesen wäre, etwas vom Schweinefutter zu bekommen, aber selbst davon erhielt er nichts. Dann kam er zur Besinnung. Bei meinem Vater hat jeder Arbeiter mehr als genug zu essen, und ich sterbe hier vor Hunger. Ich will zu meinem Vater gehen und ihm sagen, Vater, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Sieh mich nicht länger als deinen Sohn an, ich bin es nicht mehr wert. Aber kann ich nicht als Arbeiter bei dir bleiben? Er stand auf und ging zurück zu seinem Vater. Der erkannte ihn schon von weitem. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Doch der Sohn bekannte, Vater, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Sieh mich nicht länger als deinen Sohn an, ich bin es nicht mehr wert. Sein Vater aber befahl den Knechten, beeilt euch, holt den schönsten Anzug, den wir im Hause haben, und gebt ihn meinen Sohn. Bringt auch einen kostbaren Ring und Schuhe für ihn. Schlachtet das Kalb, das wir gemästet haben. Wir wollen feiern. Mein Sohn war tot, jetzt lebt er wieder. Er war verloren, jetzt hat er zurückgefunden. Und sie begannen ein fröhliches Fest. Inzwischen kam der ältere Sohn nach Hause. Er hatte auf dem Feld gearbeitet und hörte schon von weitem die Tanzmusik. Erstaunt fragte er einen Knecht, was wird dann hier gefeiert? Dein Bruder ist wieder da, antwortete er ihm. Dein Vater hat sich darüber so gefreut, dass er das Mastkalb schlachten ließ. Jetzt feiern sie ein großes Fest. Der ältere Bruder wurde wütend und wollte nicht ins Haus gehen. Da kam sein Vater zu ihm und bat, komm und freu dich mit uns. Doch er entgegnete ihm bitter, wie ein Arbeiter habe ich mich all diese Jahre für dich geschunden. Alles habe ich getan, was du mir gesagt hast. Aber nie hast du mir auch nur eine junge Ziege gegeben, damit ich mit meinen Freunden einmal hätte richtig feiern können. Und jetzt, wo dein Sohn zurückkommt, der dein Geld mit Huren durchgebracht und alles verprasst hat, jetzt gibt es gleich ein Fest und du lässt sogar das Mastkalb schlachten. Sein Vater redet ihm zu, mein Sohn, du bist immer bei mir gewesen. Was ich habe, gehört auch dir. Darum komm, wir haben allen Grund zu feiern, denn dein Bruder war für uns tot, jetzt hat er für ihn ein neues Leben begonnen. Er war verloren, jetzt hat er zurückgefunden. In dieser Geschichte, glaube ich, stellt dieser Vater Gott dar. Die 2 Söhne, alle Menschen. Einige, die in dieser Weise zurückkommen, andere, die durch ihre eigene Selbstgerechtigkeit gar nicht mehr zurückfinden zum Vater. Und deshalb, wenn wir jetzt so diese Geschichte versuchen, ein bisschen zu erklären oder etliche Bemerkungen zu machen, will ich nur, dass wir uns mal fragen, zu welchen von diesen beiden gehöre ich? Der Jüngere ist gekommen. Und der Jüngere hat gesagt, wir wollen jetzt mal unser Erbe haben. Gewöhnlich ist es üblich, dass man nur nach dem Tod des Vaters das Erbe erhält. Aber die wollten das schon vorher. Und der Vater war großzügig. Hat er vielleicht ein bisschen den Jüngeren verwöhnt. Ich weiß nicht, warum er darauf eingegangen ist. Aber wir lesen, dass nicht nur hat er den Jüngeren das Erbe gegeben, sondern alle beide. Er hat es ihnen ausgeteilt. Der Jüngere hat dann das genommen und ist in ein fernes Land gegangen. Da möchte ich nur sagen, irgendein Land ohne Gott ist ein fernes Land. Nur über die Straße ohne Gott zu leben, ein fernes Land von Gott her gesehen. Und in diesem Land hat er dann eben sein Geld verbracht. Ich kann gut verstehen, indem er Geld hat, hat er auch Freunde. Und er sagt es hier, sie haben gekauft und getan, was sie nur wollten und haben gefeiert. Aber dann ging es nicht lange und dann war das Geld aus und die Freunde waren auch verschwunden. Keine Freunde, kein Geld. Was soll er jetzt tun? Wenn ich das so lese, dass er dann auf einen Bauernhof ging, dann denke ich vielleicht, wie es manche einem gegangen ist, so habe ich wenigstens gehört, auch hier während des Krieges, die aus der Großstadt, die gingen auf den Bauernhof, da war vielleicht noch etwas zu essen. So war es hier auch. Das Interessante ist, dass Gott tatsächlich ließ eine Teuerung kommen. Und ich glaube, weil Gott auf besondere Weise diesen jungen Mann erreichen wollte. Versteht man nicht, dass Gott sich so um eine Person kümmert. Aber er ließ die Teuerung kommen und hat diesen jungen Mann auf diese Weise auf sich aufmerksam gemacht nach vielen Tagen. Ich hatte einen Freund, der war in der amerikanischen Luftwaffe und wollte von Amerika nach Europa fliegen. Und gerade ehe sie abflogen, die waren schon alle eingestiegen, er war gerade dabei auch einzusteigen, da wurde er gerufen, der hieß nämlich Asbury Wolf, ich glaube nicht, dass er wart, war mit Sicherheit. Wolf, steige zurück, du sollst jetzt nicht mitfliegen. Er stieg zurück, ist nicht mitgeflogen, aber sie waren erst zwei oder ein paar Minuten in der Luft, dann ist etwas geschehen und das Flugzeug ist abgestürzt und alle Insassen waren tot. Ich habe den Wolf gut gekannt. Und er stand da und sagte, was will Gott wohl sagen? Alle anderen sind umgekommen, ich aber bin errettet worden. Er hat dann sein Leben dem Herrn geweiht, hat dann versucht sein Leben, ich habe sein Traktat gelesen und war bemüht hier in Deutschland unter all den Amerikanern dieses Traktat zu verteilen. Ein Mann wurde errettet. Und ich denke, wenn wir so zurückdenken, ich weiß noch, als ich zu der Zeit in der Besatzung hier war, da manchmal so hörte von Leuten, alle anderen sind umgekommen, ich bin errettet worden. Vielleicht sind etliche unter uns, die sowas erfahren haben. Gott sieht einzelne Personen und er hat an einzelnen Personen Interesse. Er achtet darauf. Jetzt wollte er diesen jungen Mann erreichen und hat dann lassen die Teuerung kommen. Und er ging dann zu dem Bauer und hat dann eine Arbeit bekommen, Schweine zu füttern. Bekam kein Gehalt dafür, nicht mal anscheinend Verpflegung. Und wünschte und hoffte da irgendwie sich zu sättigen. Weißt du, die Welt lässt uns sehr, sehr arm. Wenn man nur für die Vergnügungen der Welt lebt, dann wird man sehr arm. Wir essen ja zu Hause sehr viel Mais an Kolben. Das ist bei uns immer so, besonders im Herbst, das wird sehr viel gemacht, dass man so Mais isst. Und unser Mais ist nicht der Feldmais, das ist, was man sagt, ein süßer Mais. Und er schmeckt wirklich sehr gut. Wir hatten auch Mais zu Hause. Und dann habe ich manchmal, wenn Mutter dann die Kolben rausgenommen hat, dann blieb noch so die Hülse. Da habe ich das manchmal die Schweine gebracht. Und da habe ich gedacht, ach, da ist bestimmt noch eine Kolbe drinnen. Die hat Mutter wahrscheinlich übersehen. Aber wenn ich das dann öffnete, da war doch nichts drinnen. Nachdem man die Kolbe rausgenommen hat, hat sie das wieder so geschlossen. Es sah so, als ob noch da eine Kolbe drin war. Und so kommt mir das vor, sind die Vergnügungen der Welt. Man meint, ach, da ist was drinnen. Da werde ich zufrieden werden. Das wird schön sein. Und findet man am Ende, es ist doch nicht so, wie ich gehofft habe. Wenn du mal Zeit hast und willst ein interessantes Buch lesen, dann nimm mal im Alten Testament das Buch von Prediger. Das heißt Prediger. Salomo war ein sehr reicher Mann, der reichste Mann, der je gelebt hat. Der hat Silber und Gold gehabt, so wie Staub. Alles, sagt er, was sein Herz sich gewünscht hat, das hat er alles sich anschaffen können. Aber dann schreibt er den Prediger, obwohl er das alles hatte, musste er am Ende feststellen, es ist alles eitel und ein Haschen nach Wind. Es hat nicht sein Herz befriedigt. Und so sind die Dinge der Welt. Die locken einem, aber sie befriedigen das Herz nicht. Ja, dieser junge Mann, jetzt sitzt er da, nicht genug zu essen. Und dann hat ihm wahrscheinlich Heimweh etwas gepackt. Ich nehme es an. Da hat er auf einmal gedacht an zu Hause. Und so gedacht, ach, was hatte ich doch erst gut. Was hat mein Bruder erst doch gut. Ich glaube, ich werde mich wieder aufmachen. Und so sitzt er da und überlegt, was er wohl tun wird. Naja, so sagt es, so hat er sich aufgemacht. Hat eine Entscheidung getroffen. Er konnte ja sich nicht irgendwie noch vorbereiten, wahrscheinlich seine Kleider nicht waschen, konnte sich nicht irgendwie noch schön machen. Er musste gehen, so wie er war, und fing dann an, eben nach Hause zu gehen. In Wirklichkeit, wenn ich das so vergleiche mit dem, was Gott von uns verlangt, und deshalb wird ja sehr viel das Lied gesungen, besonders durch die ganze Billy Graham Evangelisation und am Schluss ohne Ausnahme, immer wieder, so wie ich bin, so muss es sein. Und dieser junge Mann ist dann so losgelegt, so wie er war. Er konnte sich nicht irgendwie vorbereiten. Das war sein Gebet. Und ich glaube, indem er so ging, hat er es immer wieder wiederholt. Jetzt werde ich den Vater treffen, dann werde ich ihm das sagen. Ich werde zugeben, ich habe gesündigt. Nicht nur vor dir, sondern auch vor Gott, vor dem Himmel. Ich bin nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Denk an eine Geschichte, die ich mal las, von einem Jungen, der war auch von zu Hause abgehauen. Und eines Tages hat er sich entschieden, wieder zurückzugehen. Seine Eltern wohnten auf einem Hof. Und da hat er geschrieben und sagt, ich komme an einem Tag, im Zug werde ich sein, die Bahn lief an dem Hof vorbei, und ich werde im Zug sein. Und Mutti, wenn ich zurückkommen darf, dann bitte ich, dass du ein weißes Tuch an dem Baum hängst, der da beim Stall steht. Wenn da ein weißes Tuch ist, dann weiß ich, ich darf wieder zurückkommen. Und als er näher kam, dann sah er schon den Hof und dann guckte er. Und auf einmal merkte er, der Baum, der sonst hätte grün sein sollen, war ganz weiß. Die Mutter hat die ganze Tücher rausgenommen. An dem Baum, du bist willkommen, komm nach Hause. Und weißt du, in Wirklichkeit ist das ein sehr gutes Bild von Gott. Er will nicht, dass der Mensch verloren geht. Die Bibel sagt, es macht nichts aus, wie tief du gesunken bist. Du brauchst nur zu kommen. Und Gottes Arme sind offen. Aber wenn ich das jetzt so darüber nachdenke, dann muss ich auch an die Eltern denken. Der Sohn abgehauen. Und vielleicht hat Vater und Mutti oft gesagt, was tut wohl unser Sohn? Vielleicht besonders, wenn sie am Tisch saßen. Wir waren ja, wie viele von euch wissen, die hier sind, und möchte nur noch sagen, wir waren 12 zu Hause. Ich hatte 7 Schwestern und 4 Brüder. Und ich war so direkt in der Mitte. Deshalb war ich so nett. Ich bin von oben und von unten, habe ich das bekommen, nicht? Richtig zurechtgestaut. Na, in jedem Fall, ich weiß noch, wenn wir so am Tisch saßen, mein ältester Bruder hieß David. Und als David dann Weg ging, um Arbeit zu finden, und sonst nie über ihn gesprochen wurde, wenn man aber am Tisch saß, oh, da saß er sonst immer. Wie geht das wohl unseren David? Das war oft die Frage, die Mutti oder Vater gefragt hat. Und ich denke, so war das auch hier bei den Eltern. Vielleicht haben sie doch oft gefragt, ist er wirklich glücklich? Hat unser Sohn doch wirklich das gefunden, was er suchte? Wäre er vielleicht doch nicht lieber hier geblieben? Und so haben sie sich immer wieder da vielleicht gefragt, vielleicht hat Vati noch gefragt, Mutti, hast du die Kleider alle sauber? Sind die alle gebügelt? Er wird eines Tages wiederkommen. Vielleicht ist er im Stall gegangen und hat gesagt zu seinen Knechten, ist das Kalb gemästet? Irgendwann kommt unser Sohn wieder und da wollen wir bereit sein zu feiern. Und so schaute er Tag für Tag, wo wird er wohl kommen? Wann wird er wohl kommen? Und tatsächlich, eines Tages sieht der Vater den Sohn. Er kommt über den Berg. Und er wusste, ja, das ist mein Sohn. Diese Richtung müsst ihr kommen. Ja, so wie er läuft, das ist bestimmt mein Sohn. Das ist auch sonst ganz interessant, wenn man was Interessantes tun will, wenn du so im Bahnhof bist oder irgendwo auf der Straße. So, man guckt, wie Leute laufen. Jeder läuft etwas anders, nicht? Keine zwei gleich. Ich sage mir, Gott hat auch da Humor, nicht? Interessant. Aber er wusste schon, so sieht der Junge aus. Das ist bestimmt mein Sohn. Und er sagt es hier, und der Vater lief ihm entgegen. Ich glaube, wenn ich so wie vorher schon sagte, dies ist ein Bild von Gott, könnte man auch über diese Geschichte sagen, ein liebender Vater, ein liebender Gott. Ich sage lieber als der verlorene Sohn, sage ich lieber der gefundene Sohn. Ich denke, der andere, der zu Hause blieb, das war der verlorene. Aber dieser, der wieder zurückkam, und das ist immer das Große, egal wie dunkel, wie schwarz unsere Sünden sind, Vergebung. Denke nur mal an den Schächer am Kreuz. Die Bibel spricht, dass da wurden zwei Männer mit Jesus gekreuzigt. Das waren Mörder. Und der eine am Kreuz hat den Herrn Jesus angeschaut, ein ganz kurzes Gebet gesprochen. Herr, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Und damit wurden seine Sünden ausgelöscht. Und Jesus sagt, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Ich sagte schon, ich war im Gefängnis vor ein paar Tagen. Und wenn ich im Gefängnis bin, dann freue ich mich immer so, dass ich den Jungs eine Botschaft sagen kann, indem ich sage, dass es nicht weiter zum Himmel von hinter dieses Gitter oder von dieser Seite. Wenn man den Herrn will anrufen, kann man. Und dann lese ich auch aus Kolosser. Das ist ein Buch in der Bibel. Und Paulus schreibt darüber und sagt zu den Kolossern, dass der Herr, als er ans Kreuz genagelt wurde, die Schuldschrift, die gegen uns war, ans Kreuz genagelt hat. Alle Schuld, die wir je haben, wird alle durch sein Blut ausgelöscht. Ein Junge wurde mal gefragt von dem Lehrer, Jungens, ist da irgendetwas, was Gott nicht tun kann? Und ein Junge hob die Hand und sagt, ja, Gott kann meine Sünde nicht sehen durch das Blut des Herrn Jesus. Das ist Vergebung. Und das ist der Wille zu tun. Jetzt kommt der Sohn und bestimmt, du weißt ja, wenn man so mit Schweine zu tun hat, wie man dann wohl riecht, und hatte keine Gelegenheit, sich zu waschen. Der Vater hat gar nicht gesagt, Junge, ehe ich dich berühre, geh mal und bade dich. Zieh mal saubere Kleider an. Nein, er hat ihn so umarmt, wie er war. Das glaube ich. Endlich mal. Das tut Gott auch. Oh, wenn Gott verlangen würde, jetzt musst du erst mal richtig dein Leben aufräumen, dann würde er nie uns umarmen können. Die Liebe des Vaters wird hier gezeigt. Und so wurde er umarmt. Und dann fing er an, sein Gebet, was er schon immer wieder hat, betont und auswendig gesagt, fing er an zu sprechen und sagte, Vater, ich habe gesündigt gegen dich, gegen den Himmel. Ich bin nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Aber jetzt, wenn du es nochmal überliest, kannst du lesen in Lukas 15. Weiter kam er nicht. Er konnte nicht. Ich glaube, der Vater hat ihn schon umarmt. Und weißt du, warum das war? Der Vater wollte keine Tagelöhner. Er hatte genug Arbeiter. Er wollte seinen Sohn wieder haben. Und ich glaube, das ist ein wunderbares Bild. Weißt du, Gott sucht nicht Arbeiter. Das heißt Arbeiter, die dadurch versuchen, sich etwas zu verdienen. Er will Söhne haben. Ich habe es oft in der Bibelschule gesagt, Schüler, wenn er dem Herrn nicht mehr dient aus Liebe, wenn er es nur noch tut, weil er meint, damit ein Gehalt zu bekommen, dann seid ehrlich und hört auf. So ein Dienst gefällt unserem Herrn nicht. Er will nur Dienste haben, die wir freiwillig tun. Aus Dankbarkeit. Und so hat der Vater nicht ihm mal erlaubt, sein Gebet auszusprechen. Er wollte haben, dass er sollte kommen und sollte eben dienen aus Liebe. Naja, und dann gab er den Befehl, bringet das Kleid, bringet die Schuhe, bringet den Ring. Ring spricht von Verbindung. Das Kleid wurde ihm angezogen, die Schuhe wurden ihm angezogen. Er konnte wieder ein- und ausgehen. Und das gemästete Kalb wurde geschlachtet. Und das finde ich jetzt so interessant, dass die Bibel dann nur sagt, und sie fingen an, fröhlich zu sein. Also, warum sagt es so, sie fingen an, fröhlich zu sein? In Wirklichkeit, wenn man Christ wird, das ist nur der Anfang. Wir fangen hier an. Und es gibt kein Ende. Eines Tages werden wir heimgehen. Wir haben ja eine Heimat im Himmel, sagt uns die Bibel. Und da werden wir weiter feiern. Der Herr will keine Tagelöhner, er will Kinder, und wir dürfen auf diese Weise zu ihm kommen und feiern. Vielleicht dann auch zum Schluss. Was heißt das, zum Herrn kommen? So fragte mich vor ein paar Tagen ein älterer Mann. Dem war das ziemlich fremd. Und er sagte zu mir, ja, aber Herr Klassen, was heißt das, den Herrn Jesus annehmen? Was heißt das, zu ihm kommen? Da versuchte ich zu erklären. dass Gott uns lieb hat. Durch Jesus Christus hat er das bewiesen. Deshalb ist Jesus gestorben. Er hat alle unsere Sünden auf sich genommen. Aber er will haben, dass wir zu ihm kommen. Dass wir das Geschenk, was Gott uns gegeben hat, dass wir es persönlich annehmen. Er zwingt sich niemanden auf, sondern sagt nur, wer da will, darf kommen. Jetzt möchte ich zum Schluss nur sagen, Jesus selber sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Wenn du deine Not siehst, du brauchst einen Heiler, sag einfach, Jesus, ich kann nicht mal beten. Ich weiß gar nicht mal, was ich sagen soll, aber Gott, du darfst bei mir im Leben einkehren. Ich sprach mit zwei Männern, waren schon etwas älter, einer hieß Herr Müller. Und als ich mit ihnen sprach und sagte, gib Gott mal eine Chance. Und da sagte Herr Müller zu mir, sagt, ich weiß, was geschehen würde, wenn ich Gott mal eine Chance geben würde. Ja, ich sage, was? Oh, sagt, da würde ich mich bekehren. Interessant, nicht? Er wusste, wenn er die Tür nur ein bisschen würde öffnen. Und weißt du, auch du, wenn du das nur mal tust, sag, Herr Jesus, du darfst eine Chance, mach mal etwas, tu mal etwas in meinem Leben. Du darfst. Du wirst staunen, was er bereit ist zu tun. Also, hoffentlich hat uns diese Kassette ein bisschen geholfen. Und ich würde mich freuen, wenn wir es eines Tages im Himmel sehen würden. Und dann können wir weiter darüber sprechen, was der Herr auch dadurch getan hat.